aus einer bestimmten Geisteshaltung heraus seinen Job gemacht hat, glaube ich. Ne? Und das ist die Ursachen dafür, sehe ich, in seiner Vergangenheit bei Mercedes und dieser frühen Phase seiner Firma. Also er hat immer noch so diese, als wenn er sofort wieder weitermachen wollte. Als wenn er sofort, er möchte den Schlüssel zurück. Er durfte ja nicht mehr rein, da hat er Hausverbot in der eigenen Firma. Und er hatte so den Eindruck vermittelt, er möchte einfach weitermachen. Immer so die Haltung von jemandem, der, das beantwortet jetzt auch gleich die Frage, warum er uns das überhaupt erzählt hat, so reagiert jemand, der natürlich versucht, irgendwo einen Weg zu finden, um so ein bisschen aus dem Schlamassel rauszukommen. Das ist ja klar.
Auto, Motor und Sport erklärt.
Wir reden heute über einen der größten und umfangreichsten Betrugsfälle, den die Oldtimer-Szene gesehen hat. Es geht um den Fall Kienle und der 300 SL-Dublette. Der bewegt die ganze Oldtimer-Szene und wir haben das ja auch umfangreich besprochen, beschrieben und so weiter. Und einer der Experten, der das bei uns gemacht hat, ist mein Kollege Andreas Uff. Und der wird uns nochmal kurz zusammenfassen, wo wir denn gerade so stehen, weil wir haben da schon ganz, ganz viele Themen zu gemacht und vor allem auch zwei Podcast-Folgen und heute kommt die dritte. Deswegen, Andreas, kannst du mal kurz zusammenfassen, was ist passiert bisher, was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen und worum geht's?
Angefangen hat die ganze Geschichte so richtig am 31. Mai 2023, als Ermittler die Firma Kienle in Heimerdingen durchsucht haben. Dabei sind Autos, Fahrgestelle und natürlich auch zahlreiche Unterlagen sichergestellt worden, beschlagnahmt worden, die jetzt ausgewertet werden. Die Ermittlungen laufen und im Rahmen dieser Ermittlungen kommen immer wieder neue Fälle ans Licht. Der ursprüngliche Fall, der geht um einen roten Mercedes 300 SL Roadster von 1957, der ursprünglich mal gelb war und auf dem Genfer Autosalon stand. Bei der Zulassung kam raus, dass in Deutschland schon mal ein Auto mit dieser Fahrgestellnummer zugelassen gewesen ist. Die Frage war dann, wo ist dieses Auto? Und genau diese Frage führte zu den Ermittlungen und zu einem ganz neuen, spannenden Fall. Die Firma Kienle selber ist 5 Monate nach der Durchsuchung in die Insolvenz gegangen. Inzwischen hat Mercedes-Benz Mitarbeiter und Teile der insolventen Kienle Automobiltechnik GmbH übernommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen allerdings weiter. Und genau damit beschäftigen wir uns jetzt in dem heutigen Podcast.
Genau, weil Andreas ist nicht der einzige Journalist, der sich mit dem Fall auseinandergesetzt hat. Das hat auch Thorsten Link gemacht, ein Autojournalist, der beim SWR schon viele Dokus und Autoformate gedreht hat. Und warum der sich in diesem Fall Kienle so verbissen hat und was ihn da so fasziniert hat, das soll uns am besten selbst erklären. Und damit geht's auch los.
Ja, also ich habe tatsächlich seit ungefähr Oktober 2023 mich mit der Sache beschäftigt. Aber natürlich nicht kontinuierlich, ne? Also das ist klar. Also ich habe das nicht jeden Tag gemacht, sonst hätte ich irgendwann den Spaß daran verloren. Aber dadurch, dass ich natürlich eine hohe Affinität zu dieser Klassik-Thematik habe, ich bin selbst auch leidenschaftlicher Oldtimer-Besitzer und kenne die Szene sehr gut, habe viel Kontakt auch in die Oldtimer-Welt, hat mich das natürlich genauso erschüttert wie viele andere auch, die in der Szene sich aufhalten. Und habe das erstmal eigentlich ganz aus der Distanz beobachtet, ne, was ist da eigentlich passiert. Wir alle waren natürlich überrascht und schockiert von dieser Welle, die da plötzlich losgetrampelt wurde und losgetreten wurde, die unvorbereitet auf diese Klassikszene draufgeschwappt ist. Hat sich keiner richtig in Deckung bringen können erstmal. Und so kam eben auch vieles nach und nach so ans Licht, tröpfchenweise. Und je mehr über diese Sache gesprochen wurde, umso interessanter wurde sie dann auch. Anfangs hatte man den Verdacht, dass es ja hier tatsächlich nur um so eine überschaubare Anzahl von Fällen geht, aus einer auch überschaubaren Zeit, also der jüngeren Vergangenheit dieser Firma. Aber wo man dann erkannt hat, dass es doch wohl auch eine längerfristige Angelegenheit ist, hatten wir in der Redaktion darüber gesprochen, ob sich das als ein Feature, als eine SWR-Doku auch anbietet. Wenn alles das, was man in so einem Film erzählt, dann auch beweisfähig sein muss, das ist die Grundvoraussetzung immer, auch nicht nur meine, sondern auch das ausstrahlende Senders, dann erfordert das eben sehr, sehr viel Arbeit und sehr viele Gespräche. Man muss sich sehr intensiv mit der Sache beschäftigen. Man muss gucken, dass man die Dinge, die man dann benötigt, auch heranholt. Also Dokumente, Unterlagen, Beweise, Denn allein das, was Leute einem erzählen, reicht nicht. Selbst das, was man gehört bekommt, was man erzählt bekommt, das muss man dann später, wir sind ja diejenigen, die dafür verantwortlich sind, was wir ausstrahlen. Also sind wir auch in der Pflicht, das nachweisen zu können. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe, ne? Die Sache einfach dingfest zu machen.
Mhm. Wie ist denn dann der aktuelle Stand? Sie haben ja auch einen engen Kontakt dann zur Staatsanwaltschaft gehabt. Sie waren bei Ermittlungen teilweise dabei. Sie waren dabei, als beispielsweise die Autos von den Gutachtern untersucht wurden, als wirklich auch invasiv in die Fahrzeuge zum Teil eingegriffen wurde und konnten das dokumentieren. Wie ist denn der aktuelle Stand der Ermittlungen, den Sie jetzt kennen, den Sie mitbringen dürfen, den Sie auch teilen dürfen, zu dem auch, was sich da aus dem, was Andreas bereits mitgebracht hat, noch verändert hat oder erweitert hat?
Also wir haben ja, Sie haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, das ist ja die Frage, wann wird das hier zu einem Strafprozess kommen? Also wann wird das Gericht einen Termin finden dafür? Das hängt ja, hat ja, dazu muss einiges im Vorfeld stattfinden. Das Landeskriminalamt, das ja seit Beginn dieses Skandals die Ermittlungen führt, also das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, das ist jetzt in einer Situation, einer Phase, wo sie quasi einen Bericht herstellt, der dann an die Staatsanwaltschaft geht. Mhm. Dadurch, dass der Fall ja auch aktuell noch immer größer wird. Das hört ja quasi nicht auf.
Ja, da kommen wir, glaube ich, noch später dazu, was da
auf die Dimension kommen wir noch zu sprechen.
Aber dadurch, dass das macht dem LKA im Moment nicht so einfach, schnell zu liefern. Ja. Das bedeutet also, man geht jetzt im Moment davon aus, ich kenne nur die Zahl von etwa 40 Verfahren, die ermittelt werden. Das ist schon eine große Hausnummer.
Und um wie viele Autos geht es da ungefähr? Kann man das
etwa
sagen?
Auch um diese Zahl.
Auch etwa 40
etwa
Autos?
Um diese Zahl, ja. Also das ist, ich glaube, irgendwann gibt das LKA dann auch den Löffel ab und sagt, es reicht uns bis dahin. Also auch selbst wenn neue Fälle dazukommen und neue Informationen, also wenn sie nicht ein besonders neues Licht auf die Situation werfen, dann reicht das erstmal sozusagen, um auch das Verfahren nicht weiter zu verschleppen, was wir leider in dieser Szene ja auch oft auch hatten. Ich glaube, darüber werden wir sicherlich noch reden, aber sodass man davon ausgehen muss oder sollte, dass etwa so im Frühjahr, März, April, Mai, so in dieser Phase 2025, es wohl zu einem Strafverfahren vor Gericht kommen wird.
Mhm. Verstehe. Sie haben schon gesagt, Sie mussten mit ganz vielen verschiedenen Leuten sprechen. Ich nehme die Oldtimer-Szene an vielen Stellen als sehr eingeschworene Gemeinde wahr, die sehr viel miteinander machen. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt so gutieren, wenn da jetzt von außen jemand kommt, der dann noch kritische Fragen stellt. Wir wissen, dass diese Oldtimer, deswegen ist ja auch dieser Skandal da, es geht um einen deutlich über einfach sechsstelligen Bereich oder siebenstelligen Bereich an Kosten, den für diese Autos da angeschlagen wird. Und damit geht es halt einfach um wahnsinnig viel Geld. Und wenn dann jemand nachfragt, kritisch nachfragt, wird im Zweifel auch wahnsinnig viel Geld kaputt gemacht. Das heißt, man ist da nicht unbedingt happy, wenn jemand nachfragt. Mit welchen Leuten haben Sie gesprochen und wie sind die da mit der Sache umgegangen?
Also Sie haben natürlich vollkommen recht. Und ich hatte auch gleich am Anfang der Recherchen gesagt, dass dieses Projekt wahrscheinlich in die Hose geht. weil wir es wahrscheinlich nicht schaffen, mit den Leuten, die wir brauchen, ins Gespräch zu kommen. Sie definieren und beschreiben die Oldtimer-Szene vollkommen richtig. Das ist eine sehr verschwiegende Gesellschaft, die auch unabhängig davon, ob es einen Skandal um ein Modell gibt, das sie aktuell besitzen, sich auch dann, besonders in diesem Hochpreissegment, sehr ungern zeigen, sehr ungern auch ihre Fahrzeuge präsentieren. Das gibt es natürlich schon, aber gerade in dieser Mercedes-Markenwelt ist das eher ungewöhnlich. Also ich hatte mit großen Widerständen gerechnet, aber das hat mich nicht aufgehalten. Also ich habe dann natürlich sehr vorsichtig erstmal den Versuch gestartet, in Kontakt zu kommen zu den Besitzern, also die mutmaßlich betroffen sind von dieser Thematik. Und ich war dann aber in einer relativ frühen Phase dieser Herstellung dieses Produkts, dieses Projekts, war ich doch überrascht, dass ich da auf offene Ohren gestoßen war, nicht auf verschlossene Münder. Das hat mich sehr überrascht, sehr überrascht. Also gerade von Leuten, die auch, Leute, die eine sensible Historie haben. Also das sind teilweise Leute aus Vorständen, das sind Leute aus, aus großen Wirtschaftsunternehmen mit besonderer Verantwortung. Also das hat mich überrascht, dass die da so relativ zügig und bald und schnell Vertrauen gewonnen hatten zu mir, um auch mit mir darüber zu sprechen. Ich habe von Anfang an immer gesagt, was ich will, um was es mir geht, dass ich mich interessiere nur Fakten, keine Mutmaßungen. Und ich glaube aber, was mir geholfen hat bei meinen Kontaktaufnahmen in diese Szene, war eventuell auch, dass man mich eventuell auch kannte. Dass man wusste, dass ich jetzt nicht irgendwie einer bin, dem man erstmal die Welt erklären muss in dieser Sache. Das hat mir, glaube ich, schon ein bisschen geholfen. Und ich hatte allerdings auch Unterstützung natürlich dadurch, dass ich außerhalb dieser Besitzerszene natürlich auch meine Kontakte beziehungsweise meine die Leitung gelegt hatte, also zum Beispiel in die Gutachterwelt, aber auch in die Ermittlungsszene. Diese Kombination aus allem haben mir dann teilweise auch den Zugang erleichtert. Er war teilweise sehr schwierig, aber ich gebe so schnell nicht auf. Zum Beispiel nehmen wir mal diesen Fall Schuster, ein älterer Mann. Dieser Fall hat mich besonders interessiert, weil ich diesen Menschen auch sehr mag. Ich hatte ja anfangs ja diese Ermittlungen, Sie hatten es angesprochen, ja mal begleitet. Da geht es um ein Fahrzeug von einem älteren Herrn.
Genau, das müssen wir, glaube ich, noch aufdröseln. Es geht um einen 300 SL.
Genau.
Ein Schwarz, SL. Der Schwarze, um den es geht in der Reportage. Der Schwarze Ritter,
so wurde er mal in einer Kienle-Zeitschrift beworben als Verkaufsauto. Und das ist ein älterer Mann, der eine tragische Lebensgeschichte hat, dadurch, dass er seine Tochter beinahe verloren hatte durch einen schweren Verkehrsunfall. Die lag dann lange Jahre im Koma gehirntraumatisiertes Unfallopfer. Und die Ärzte hatten sie eigentlich aufgegeben, haben gesagt, es gibt in Deutschland keine Therapiemöglichkeiten für solche Menschen. Wir können nichts für sie tun. Das wollte er einfach nicht akzeptieren, weil er gesehen hat, dass in anderen Ländern sehr wohl die Möglichkeit besteht, auch solche Koma-Patienten zu therapieren. Und dann hat er aus eigener Motivation, eigenem Engagement, eigener Kraft, auch eigenen finanziellen Mitteln, hat er über Jahre eine Therapienachsorge für solche Unfallopfer etabliert in Deutschland. Und hat da wahnsinnig viel Lebensmut, Willen, diese unbedingte Lust, das zu machen, um nicht nur seiner Tochter, sondern auch anderen zu helfen, hat er sozusagen auch über die Köpfe der Schulmedizin hinweg so etwas getan, als jemand, der von der Sache eigentlich keine Ahnung hatte. Er ist ja Klimaanlagenverkäufer gewesen. Ja. Da war es bis zum Schluss. Und diese Geschichte hat mich wahnsinnig fasziniert. Ja. Und das Auto hat er ja, er ist ja kein Sammler, er ist auch kein Oldtimer-Freak oder so, sondern es ist einfach nur jemand, der wollte für diese Stiftung, die er dann aus dieser Sache mit dieser Klinik und diesen Therapiezentren die entstanden war, diese Stiftung, unter seiner Führung natürlich, da wollte er einfach einen Gegenstand anschaffen, der sozusagen auch eine finanzielle Sicherung darstellt und auch eventuell sogar einen Zugewinn darstellt, weil die Fahrzeuge gewinnen ja an Wert, wissen wir ja über Jahre dann auch künftig. Also sollte es jedenfalls sein. Und und er hatte sich, dadurch, dass er ja auch eben kein Experte ist und keine Ahnung von dieser Sache eigentlich hat, hat er sich beraten lassen von Freunden aus seinem Bekanntenkreis, die auch wirklich auch Oldtimer-Besitzer, Fans und auch eben Leute, die in diesem teilweise auch Mercedes-Sammler waren oder Ferrari, Porsche, solche Leute waren das. Und die haben ihm dann gesagt, ja, also da kannst du eigentlich nur zum Kienle gehen. Ne? Das ist der beste Restaurator der Welt. Ne? Also da kannst du sicher sein, dass du genau für diesen Zweck etwas findest, das genau diese Ansprüche erfüllt. Und darauf hat er sich natürlich verlassen. Und er hat mir immer gesagt, er war als Unternehmer immer jemand, der besonders auf Sicherheit gesetzt hat. Der da tausendmal sich abgesichert hat. Und so kam er auch zu den Verkaufsgesprächen zu Kienle und hat dem da so eine handschriftliche Liste vorgelegt, wo er sich aufgeschrieben hat mit dem Kugelschreiber, welche Punkte er abfragen muss. Und was antwortet der? Aufgeschrieben, sich einen Haken machen lassen. Kienle musste auch noch auf den Zettel unterschreiben. Ja. Und er hat mir das mal gezeigt, so eine Liste von 3-4 Seiten, wo alles draufsteht, jeder Punkt, ist da ein Ölwechsel gemacht worden, ja, ist das Handschuhfach in Ordnung, ja, ist da ein Riss in der Scheibe, geht das rechte Rücklicht, ne? Und solche Sachen hat er sich da angeschaut. Also er hat alles überprüft und sich das zusichern lassen.
Und das ist ja dann genau das Auto, bei dem am Ende festgestellt wurde, dass es zweimal gefälscht wurde.
Ja, genau.
Also er hat ja wirklich das Pech gehabt, sich absolut alles richtig gemacht, Leute gefragt, die sich auskennen, er hat ein Gutachten verlangt, er hat sich das alles nochmal schriftlich bestätigen lassen, dass das alles in Ordnung ist mit dem Auto. Genau. Und am Ende, das sieht man ja in der Dokumentation sehr gut, stellt sich raus, alles eine Fälschung. Und da sind wir eigentlich bei der Person Klaus Kienle, der zentralen Figur in dieser Dokumentation und auch in diesem ganzen Ermittlungsverfahren. Mhm. Sie haben ja mit Klaus Kienle selber gesprochen. Also zunächst mal, wie kam es denn dazu? Wie kam der Kontakt zu Klaus Kienle zustande?
Mhm. Ja, ganz einfach. Ich habe seine Telefonnummer erstmal rausgefunden. Seine Handynummer sogar. Mhm. Das war nicht sehr schwierig. Und dann habe ich ihn einfach angerufen. Ja. Und dann war er auch am Telefon. Ich muss aber davor sagen, dass ich zuvor erst eine E-Mail bekam, gar nicht von Kienle, sondern von einer seiner ehemaligen, schwer zu sagen, ob das eine Mitarbeiterin war, auf jeden Fall hatte ich mich darüber gewundert, denn das war eine E-Mail nicht an mich, die wurde mir nur zugespielt, sondern es war ein Verkaufsangebot eines Autos.
Okay.
Und zwar schon, als die Ermittlungen längst im Gange waren, bekam ich eine E-Mail, also wurde mir eine E-Mail zugeschickt, wo ich gesehen hatte, dass jemand, und das offensichtlich im Auftrag von Klaus Kienle, versucht, ein Fahrzeug anzubieten. Mhm. Und da habe ich mich darüber gewundert. Und diese Person habe ich versucht zu erreichen. Und das war dann tatsächlich Kienle am Telefon.
Okay.
Das hat mich erstmal ein bisschen gewundert. Also Sie müssen sich vorstellen, es kommt eine E-Mail, jemand schreibt eine E-Mail in einen anderen Namen und bietet jemanden ein Fahrzeug zum Kauf an.
Ja. Ja.
So als Vermittler oder so. Und da steht auch noch drin in der E-Mail, das ist hier also aus der Firma Kienle Automobiltechnik, die ja gar nicht mehr existierte.
Ja, genau.
Insolvent. Ja. Hat vieles nicht zusammengepasst.
Also es war dann schon nach Oktober.
Das war schon nach Oktober. Ah. Also deutlich später. Und zu also einem Zeit, wo so eine E-Mail gar nicht hätte existieren dürfen. Und schon gar nicht so ein Angebot. Und ich hatte mich dafür, ich fand das sehr interessant und habe dann einfach mal diese Person angerufen. Mhm. Das war dann tatsächlich der Klaus Kienle am Telefon. Ne? Und na gut, das, man darf ihm ja jetzt nicht verbieten, dass er irgendwelche Fahrzeuge vermittelt.
Nö, und so. Ja, auch alles.
Darf er alles machen und so weiter. Aber so kam ich mit ihm in Kontakt und habe mit ihm dann auch telefoniert. Und ich hatte mit ihm dann auch gesagt, dass wir, was wir vorhaben, dass wir einen längeren Film machen wollen. Und dass ich gerne mit ihm ein Gespräch führen möchte, ein ausführliches Gespräch führen möchte. Und dann hat er mich ein paar Sachen gefragt, also wer ich bin und was ich so mache. Und ich hatte aber den Eindruck, dass er mich dann wahrscheinlich unter Umständen kennt. Ich glaube, er hat das irgendwie so ein bisschen zu erkennen gegeben, weil ich ja auch viele Filme gemacht habe, auch über Mercedes-Modelle aus der Historie und auch eben viele historische Fahrzeuge. Vielleicht hat er sich dafür mal interessiert und kannte einige von diesen Projekten. Und dann hat er gesagt, okay, wir sollten uns aber erstmal treffen zu einem Vorgespräch. Mhm. Ohne Kamera. Ja?
Es ist ja auch nicht unüblich, muss man dazu sagen.
Nein, das ist völlig in Ordnung. Also ich habe das nicht immer, dass Leute erstmal mit mir reden wollen. Das reicht ja, wenn man es am Telefon tut oder so ein Vorgespräch führt, ein ausführliches, das kann man ja alles machen. Nur er wollte mich persönlich treffen. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, klar, ne, das kann man gerne machen. Und dann bin ich an einem Montag, das war so im Frühjahr 2024, so im März, April, ungefähr in diese Zeit, bin ich dann zu ihm nach Ebersbach, heißt das, glaube ich, in der Nähe von Heimerding, gar nicht weit weg von diesem alten Firmenzentrum, hingefahren. Und da hatte er mich dann empfangen. Er war alleine dort in dem Haus. Das ist ein schönes Einfamilienhaus aus den 60er, 70er Jahren. Ich habe ja später erfahren, dass es ihm gar nicht mehr gehört. Mhm. Aber das hat er mir ja nicht gesagt. Und ich bin dann mit ihm durch das Haus gelaufen, hat mir alles ein bisschen gezeigt. Lief noch ein Hund rum, ne? ganz goldiger. Und wir sind hoch mal ins Obergeschoss, da war so eine Art Galerie aufgebaut mit seinen Pokalen aus irgendwelchen Oldtimer-Veranstaltungen, die er mal mitgefahren ist. Viele Bilder, auch von der Firma. Literatur auch recht viel. Das lag da, stand da alles rum. Und dann sind wir runter ins Erdgeschoss und haben uns da mal an den Tisch gesetzt. Er hatte ein bisschen was vorbereitet, so ein bisschen Gebäck, einen Kaffee gekocht und so. Fand das ganz reizend eigentlich. Ja, und dann haben wir uns da hingesetzt und haben uns erstmal so ein bisschen unterhalten. Mhm. Ich bin nicht einer, der gleich mit der Tür ins Haus fällt, sondern ich lasse mich erstmal auf ihn ein. Ich wollte erstmal ihn einfach so kennenlernen und als auch er mich kennenlernt. Ich hatte ja kein Interesse, ihn zu überfallen. Oder ich habe einfach mal mit ihm darüber geredet, was hat er so gemacht und wie fühlt er sich denn gerade so? Wie geht es ihm eigentlich? Habe ich schon gemerkt, dass er hat ganz oft vom Geld gesprochen, dass er Schwierigkeiten hat, im Supermarkt einkaufen zu gehen, weil er einfach kein Geld mehr hat. Ne? Und solche Sachen hat er mir da erzählt. Und wir haben da gesessen, haben Kaffee getrunken und haben uns über sein Leben unterhalten erstmal. Ne? Und gar nicht über diese Betrugsfälle oder diese vermeintlichen Betrugsfälle, dazu kam man später. Aber zumindest haben wir sie mal gestriffen, aber eigentlich wollte ich über ihn mal reden. Mhm. Ne? Über seinen, hat er mir auch dann so Fotoalben ausgepackt und wo man sah, so wie die Firma angefangen hat in den 80er Jahren. Ja, auch seine alte Zeit bei Mercedes hat er auch noch Fotos gehabt und hat mir ganz viel von seinen Kunden erzählt, so von den Albrecht-Brüdern, die ihm offenbar sehr wichtig waren. Dann gab es noch so jemanden aus der Mietwagen-Vermietungsszene, so ein großer, sehr großer Firmen, sehr, sehr große Firma, auch so ein Besitzer. Also er hat mir viel über diese Leute erzählt, die Könige, der Malaysia-König, der kam sofort ins Spiel. Ne? Da war er sehr stolz drauf. Ne? Ich habe gemerkt, er war stolz drauf. Ne?
Ich meine, es hat ja auch irgendwie eine gewisse Art von Imperium, wenn man das so nennen kann, irgendwie halt aufgebaut. Und wie Sie vorhin schon sagten, er galt ja als die Nummer eins, wenn du ein Auto der Art willst, dann gehst du zum Kienle.
Ja.
Und
genau, also so ist er mir auch vorgekommen. Er war sehr stolz auf das, was er gemacht hat. Er hat immer wieder gesagt, schon in diesem Vorgespräch, er kann das alles gar nicht verstehen. Ja? Was will man eigentlich von ihm? Ja? Warum macht man ihm das alles kaputt? Es gibt ja immer noch Kunden, die ihm ständig anrufen und sagen, hey, mein Auto ist ja noch bei dir, mach das doch bitte fertig, die anderen können das doch gar nicht. Er hat immer noch so diese, als wenn er sofort wieder weitermachen wollte. Als wenn er sofort, er möchte den Schlüssel zurück. Er durfte ja nicht mehr rein, da hat er Hausverbot in der eigenen Firma. Und er hatte so den Eindruck vermittelt, er möchte einfach weitermachen. Er will nicht aufgehalten werden. Er möchte diese Kundenaufträge erfüllen. Die rufen ja ständig an und fragen, was ist denn los? Ne? So als hätte diese ganzen Ermittlungen nie stattgefunden. Also er hatte so den Eindruck vermittelt, was wollt ihr eigentlich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Gib mir meinen Schlüssel zurück, ich will wieder rein. Ja? Und das war so seine Botschaft da. Und dann habe ich ihn auch mal angeschaut und gesagt, Herr Sekine, wir wissen schon, dass das nicht geht. Ne? Ist doch klar, oder? Und dann sagt er immer wieder, das versteht er nicht. Er blieb dabei. Ne?
Okay.
Er wollte einfach nicht wahrhaben, was da passiert. So habe ich das begriffen. Habe ich mich gewundert, aber so kam er rüber. Ja, und das war dann der erste Kontakt mit ihm.
Verstehe. Klingt sehr bemerkenswert. Aber da, am Ende kam es ja auch zu der Reportage. Das heißt, da war ihm dann aber auch klar, dass es jetzt um die Betrugsvorwürfe ging.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, als ich die Reportage gesehen habe, als allererstes, warum zur Hölle geht der Kienle mit den Vorwürfen, die ihm vorgeworfen werden, vor die Kamera und spricht dann über diese Sachen und erzählt dann ja beispielsweise auch solche Dinge. Kleiner Spoiler vorweg, also sorry, wenn ihr das noch angucken wollt, dann macht jetzt kurz Pause, 45 Minuten Reportage und dann wieder herkommen. Und erzählt, dass er die Fahrgestellnummer aus diesem schwarzen Ritter von der einen Stelle weggemacht hat und an der andere, weil das ist ja okay. Ich bin kein Oldtimer-Experte in dem Sinne, ich bin kein Gutachter, ich bin kein Sammler und sowas. Aber mir ist klar, dass es nicht in Ordnung ist, eine Fahrgestellnummer irgendwo rauszuflexen, rauszutrennen, was auch immer, und die woanders, wo ich jetzt glaube, dass es in Ordnung wäre, sie neu zu platzieren. Als ich es gehört habe, dachte ich, was ist um Himmels Willen los, dass der das macht?
Ja, wobei wir immer noch davon ausgehen müssen, beziehungsweise wir müssen immer davon reden, dass das ja nur eine Mutmaßung ist.
Das
ist ja
absolut, aber dass er das überhaupt zugibt. Es
gilt zunächst die Unschuldsvermutung bis zu einem endgültigen Urteil.
Das ist völlig, aber, das aber er hat ja erzählt, sehen, dass er das gemacht hat.
Ja, also,
und das hat mich irritiert schon.
Ja, weil genau. Also ich glaube, wenn man seine, ich würde vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen in die Zeit, also in die Zeit, von der er berichtet hat. Ja? Mhm. Also als er so angefangen hatte mit seiner eigenen Firma. Und er hatte zu der Zeit ja auch schon diese SL, die 300 SL und die 600er Mercedes, also den W100. Die hatte er ja auch schon sozusagen bei Mercedes betreut, als er noch bei Mercedes war, als Mechaniker. Ja. Und da hatte er wohl auch so ein Verständnis entwickelt, als sei er derjenige, der bei Mercedes der Herr über diese Fahrzeuge sei. Ja. Mhm. Also der eine besondere Befähigung hat, mit diesen Autos umzugehen. Und letzten Endes ist auf dieser Basis ja auch die Entscheidung gefallen, dass er sich selbstständig machen möchte. Ja? Mit ganz primitiv in so einer Garage, die er da so von seiner Mutter noch und was. Und die Fahrzeuge standen da am Straßenrand rum, sah aus wie auf dem Schrottplatz. Ja? Hat er uns auch kurz in dem Film auch erzählt und uns auch die Bilder dazu gezeigt. Ne? Aber da hat man schon gemerkt, dass er so sich als jemand begreift, der weil er ja auch von Mercedes kam. Mhm. Ja? Und dort auch schon zuständig war für diese Fahrzeuge, hat er daraus eine Hybris entwickelt, ja, die ihn zu jemandem macht, der mit einer besonderen Berechtigung sich mit diesen Fahrzeugen beschäftigen darf. Ja, habe ich das verstanden eigentlich. Mhm. Ne? Ich hatte auch versucht, ihm herauszufinden, warum macht er das eigentlich? Was steckt denn so dahinter? Ist das jetzt so jemand, der auf Teufel komm raus seine Kunden mutmaßlich, wie gesagt, betrügen möchte, jemanden betrügt, der versucht ja daraus einen Benefit zu schlagen. Also wenn ich jemanden betrüge, dann zahlt er mir ja zu Unrecht Geld für irgendwas, was er nicht kriegt. Ja? Mhm. Und ich gehe mit dem Geld, das kann ich dann später, dann es ist ja aus dem Betrugsgeschäft, kann ich dann durch Geldwäsche irgendwo anders hin transferieren, keine Ahnung was. Ja? So läuft das ja normalerweise. Aber das habe ich bei ihm erstmal gar nicht so gesehen. Mhm. Also das ist ja nicht jemand, der mit vorgehaltener Waffe auf seine Kunden losgeht. Ne? Das ist jemand, der aus einer bestimmten Geisteshaltung heraus seinen Job gemacht hat, glaube ich. Ne? Und das ist die Ursachen dafür, sehe ich, in seiner Vergangenheit bei Mercedes und dieser frühen Phase seiner Firma, die er ja auch mit unglaublich viel Engagement und Ehrgeiz aufgebaut hat. Das muss man erstmal hinkriegen. Also aus dem Nichts heraus so eine Firma mit diesem Ruf zu schaffen, das ist auch eine Lebensleistung. Und er fühlt sich natürlich maßlos gekränkt, dass man das nicht respektiert. Keiner spricht darüber, welche Qualität seine Arbeit hatte. Keiner spricht darüber, in welcher Zeit er, über welchen Zeitraum er in Anführungszeichen immer Imperium aufgebaut hat mit diesem exklusiven Duktus. Ja. Dann auch keiner spricht darüber, was für eine außergewöhnliche Kundschaft sich ihm anvertraut hat. Ja,
ja,
das muss man auch erstmal
genau.
Ja, genau. Und, also prominente.
Ja, prominente Königshäuser, ja, gekrönte Leute, natürlich auch Industriebosse der absoluten Top-Kategorie. Ja. Da steckt ja auch diese Lebensleistung drin.
Absolut.
Solche Leute. Ne? Und ich glaube, was ihn am meisten kränkt, ist, dass man das einfach nicht wahrnimmt. Dass man das jetzt heute aus heutiger Sicht oder auch schon vor einem Jahr, als das Ganze aufkam, das ganze Thema, dass keiner jemals mal den Hut gezogen hat. Mhm. Sondern alle haben sozusagen mit dem Hut eher auf ihn eingeprügelt.
Und halt nur das kleine, in Anführungszeichen, kleine negative Fleckchen gesehen, aber nicht den Rest quasi gutiert oder zumindest gesagt, aber er hat doch, sondern es war nur noch die Reduzierung auf
den Vorwurf. Man muss vielleicht auch eins noch sehen, aus welcher Zeit kommt er eigentlich. Ne? Also das ist ja auch so, Sie hatten mich darauf angesprochen, wie das zu beurteilen ist, dass er bei diesem schwarzen Roadster, von dem wir gerade gesprochen haben, wie konnte er das machen, was ja oft, die Beweise sind ja erdrückend, dass das so gewesen ist.
Ja.
Dass er quasi eine vorhandene Manipulation an dieser Fahrgestellnummer nochmal korrigiert hatte, weil sie offenbar nicht gut war. Ja? Und weil sie auch nicht nur miserabel war, sondern auch noch an der falschen Stelle. Ja? Das geht natürlich nicht. Ne? Also wenn ich schon sowas mache, dann muss die Fahrgestellnummer zumindest an der richtigen Stelle sein. Für ein Fahrzeug dieses Baumonats.
Genau. Also
das
so.
Ist wichtig. Ne? Und das weiß der natürlich. Ne?
So, erwarte ich. Wenn er die Nummer 1 ist, dann gehe ich ja davon aus, dass ihm das nicht passieren kann.
Das sollte ihm nicht passieren. Das Fahrzeug war ja lange bei ihm. Ja? Das wurde auch von ihm schon mal restauriert in der frühen Phase. Also er kannte das Fahrzeug sehr lange. Und das hat er auch immer gesagt. Ich habe ihn ja auf das Fahrzeug angesprochen. Er sagt, ja, Herr Schöckile, wie war das denn mit diesem schwarzen Roadster da, mit diesem schwarzen Ritter? Ja. Mhm. Und sagt er, ja, das Auto war ja lange im Markt. Ne? Das ging durch so viele Hände. Er hat es ja vorher auch schon gehabt und sowas. Mhm. Ne? Und er hat das ja dann dadurch begründet, und ich komme auch gleich auf Ihre Frage, wie er denn überhaupt dazu kommt, mir so etwas zu erzählen, das sage ich dann noch. Aber ich wollte noch diese Frage noch beantworten. Da sagte er, und das rührt wieder aus seiner Vergangenheit her, dass er eigentlich ja nur das getan hat, zu was er verpflichtet ist, als guter Restaurator, dass er etwas perfekt macht. Ja? Das heißt, das
war ja immer der Anspruch von Kienle. Also das hat er auch öffentlich, teilweise auch in einer Dokumentation von SWR, die es vor einigen Jahren gab, hat er sich hingestellt und sehr glaubhaft versichert, dass ihm das Wichtigste ist, so viel wie möglich von der Originalsubstanz eines Autos zu erhalten.
Ja, oder aber eben das Fahrzeug, wenn irgendwas nicht stimmt an dieser Originalität, an diesem Zustand, den es hat, dann mache ich es so, dass es nachher passt. So ist, wie es sein muss. Ja? Das heißt, die Fahrgestellnummer ist bei diesem Fahrzeug an der falschen Stelle. Ja? Die wurde ja weggeschliffen und mit Zinn aufgefüllt, also solche Sachen sind da passiert. Aber sie war nicht mehr da, sie war an der falschen Stelle angebracht. Mhm. Also hat er quasi darin seine Verantwortung darin gesehen, dass er sie selbstverständlich an die Stelle hinschlägt, wo sie hingehört.
Ja? Andererseits muss man ja auch sagen, dass er bei einem anderen Auto dann eben gesagt hat, wo erkennbar die Fahrgestellnummer nicht dem Originalzustand entspricht, dass Kienle dann selber gesagt hat, nein, also wir hatten nicht den Auftrag, das zu prüfen.
Ja.
Und dieses Auto war in Ordnung, wir haben es nur vermittelt.
Ja, ja. Na gut, das ist natürlich immer so die Haltung von jemandem, der, das beantwortet jetzt auch gleich die Frage, warum er uns das überhaupt erzählt hat, so reagiert jemand, der natürlich versucht, irgendwo einen Weg zu finden, um so ein bisschen aus dem Schlamassel rauszukommen. Das ist ja klar. Ne? Also ich wollte nochmal auf Ihre Frage zurück, wie kommt er denn überhaupt dazu, uns zu einem Interview zu geben? Ich hatte ja, wie gesagt, von diesem Vorgespräch schon berichtet, und dann kam es ja dann auch zu der Frage, wann machen wir jetzt dieses Gespräch? Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Vorgespräch bei ihm hatte, bei diesem Termin in seinem Haus, was ihm ja nicht mehr gehört, war ich noch lange nicht überzeugt, dass es dann tatsächlich zu einem Interview kommt.
Okay.
Aber dann hatte er mir dann da so eine WhatsApp geschickt, und dann hat er mich nochmal gefragt, so wann ich mir das denn so vorstelle und wie das dann ablaufen soll. Und er war nicht an Fragen interessiert, sondern eher nur so an den Termin jetzt erstmal. Und dann dachte ich mir, ja gut, wahrscheinlich muss er sich mit seinem Anwalt besprechen, das ist doch klar. Also gebe ich ihm dann eine Antwort, gebe ihm ein paar Terminvorschläge, habe ich mal was vorgeschlagen, und dann hat er mir dann auch geantwortet, ja, an diesem Tag würde es gehen, und dann wäre er auch da, und dann können wir das dann gerne machen. Es war so, dass relativ bald vor diesem Termin dann nochmal eine Anfrage von ihm kam. Ich habe mich dann erstmal nicht mehr bei ihm gemeldet, wollte ja nicht irgendwie Unruhe reinbringen. Aber dachte mir schon, dass es vielleicht jetzt doch nach hinten losgeht, der Schuss, dass jemand kommt und sagt, hör mal, das kannst du nicht machen. Ne? Aber nein, es ging dann nur noch mal um eine Bestätigung und so weiter. Und sind wir dann tatsächlich da angetreten, ne? Mit Kamerateam, allem drum und dran. Ne? Und haben natürlich auch, man muss ja komisch, dass man das filmisch etabliert, das, was da passiert.
Also, ja.
Dass wir da hinfahren, hingehen, das Klingelschild, man geht da vorbei und so. So
pinkige
Schritte, da die Treppe hoch und sowas. Ja. Er geht da die Treppe hoch hinterher. Und ich bin ja immer jemand, der in dem Film auch selbst eine Rolle spielt, aber keine sehr besondere Aktive, sondern eher der den Zuschauer sozusagen mit an die Hand nimmt, um ihn durch diesen Film zu führen. Nur so ist es mir als Autor auch möglich, ein Gespräch, eine Nachfrage zu stellen. Es muss eine Gesprächssituation sein, kein Interview, so wie aus so einer Nachrichtensendung, sondern ich sitze mit ihm da, wir gucken uns was an. Und ich kann dann auch sofort reagieren auf irgendwas. Ich höre mir das ja auch an. Ich komme nicht mit so einem Fragenkatalog, sondern ich führe einfach ein Gespräch, so wie wir es gerade machen. Und dann entwickelt sich daraus auch was. Und dann es ist viel einfacher für den Protagonisten auch, dann mit ihm zu interagieren. Und so habe ich auch eher eine Chance, an vielleicht ihm auch eine Frage zu stellen, die ich nicht hätte vorher platzieren können.
Ja.
Und das ist dann auch so gelungen. Ich war dann nur überrascht an diesem Tag, dass er da keine Begleitung hatte. Ich habe damit gerechnet, dass da zwei Anwälte hocken.
Genau, und die ganze Zeit die Hand heben und das sagen.
Hätte ich eben auch vermutet, ja, dass
sofort ein Anwalt. Ne? Ja. Nein, die Frage geht nicht. Und das geht ja nicht. Das können wir jetzt nicht erzählen. Das wissen Sie schon, dazu haben wir Stellung genommen. Also bitte eine andere Frage jetzt. Also so hätte ich das erwartet.
So kennt man das ja. Ich meine, das erleben wir hier im redaktionellen
Alltag. Also gerade bei so einem
hier geht's ja auch strafrechtlich darum, relevanten Thema.
Absolut. Und also, hier steht ja auch Gefahr, dass da jemand ins Gefängnis wandert.
Ne? Eben, also genau.
Das ist klar. Ne? Also. Ich wollte aber auch nicht, dass er sich da um Kopf und Kragen redet, gar nicht. Ich hatte da überhaupt keine Absicht, sondern ich habe immer gesagt, mir geht es nur um Fakten, beweisfähige Fakten, Fragen, die ich nicht verstehe, Dinge, die auf dem Tablett sind, aber wo ich noch nicht so richtig erkenne, wie ist das Puzzlestück. Ja? Ich sehe da nur so einen Teil, wie kommt das Ganze, wie entsteht da ein Bild raus. Ja? Das sind so Dinge, die ich von ihm wissen wollte. Das habe ich ihm auch gleich gesagt, ja? So nur um das geht's. Da war noch irgendein Freund von ihm, der ihn so ein bisschen unterstützt, auch in solchen, auch ein Unternehmerfreund war da noch dabei, der so ein bisschen dann auf uns eingesprochen hat. Ich habe dann aber gesagt, also dass die Person uns da nicht interessiert und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder er geht jetzt oder er ist einfach still. Ne? Und dann ist er gegangen. Und so konnte ich in Ruhe, aller Ruhe mit dem Klaus Kiene mich dann unterhalten. Und da habe ich es im Grunde genauso gemacht, wie bei dem Vorgespräch. Wir haben uns erst, das fand ich auch sehr, sehr, sehr sympathisch. Und es ist auch meine Pflicht, dass ich nicht jemanden da bombardiere, sondern ich wollte einfach mit ihm auch mal ihm die Chance geben, was mich auch persönlich interessiert hat, auch filmisch wichtig war, dass er mir einfach mal das nochmal erzählt, so wie das angefangen hat. Mhm. Dass man einfach merkt, so aus welcher Zeit kommt der, wie hat das, was für ein was für eine Persönlichkeit ist das eigentlich? Wobei Persönlichkeit kann ja negativ und positiv besetzt sein. Ich möchte das nur. Ja,
was ist der Antrieb letztendlich am Ende?
Was der Antrieb war, wo kommt der her? Und so wie dieser Mensch so tickt. Mhm. Ne? Das wollte ich auch darüber, so wie er mit den Kunden umgegangen ist, welche Rolle das für ihn gespielt hat und so. Und das haben wir dann, glaube ich, in dem Gespräch ganz, ganz gut herausarbeiten können. Ja, und dann irgendwann kommt dann mal die Frage auf, dann habe ich ihn dann konkret auch mit diesen Vorwürfen konfrontiert, natürlich. Ne? Und da habe ich auch schon gemerkt, dass es da Dinge gab, die nicht ganz stimmig waren.
Ne? Aber war er da unsicher? Wie hat er da gewirkt? Hat ihn das in Straucheln gebracht?
Ja, doch, ein bisschen schon, glaube ich, an ein paar Stellen. Es war ja ein Gespräch, das im Mai stattgefunden hat. Würde ich es heute mit ihm führen, würde ich noch deutlich mehr wissen, als zu dem Zeitpunkt, als ich da war. Weil ja auch durch die Ermittlungen vieles erst dann auch im Laufe der Zeit ans Licht kam. Gerade auch, was wir werden darüber sicher reden, dieses fantasiegelbe Auto.
Richtig, angeht. Genau. Also das Auto, das alles ins Rollen gebracht hat.
Da hatte er.
Das werden wir uns auch nochmal genauer anschauen.
Genau, darüber können wir reden, denn da hat er sich tatsächlich in nicht nur in diesem einen Gespräch dann vor der Kamera, sondern auch in anderen Gesprächen, die ich noch mit ihm führte, da habe ich gemerkt, dass er sich da so ein bisschen in der Sache ein bisschen verrennt. Ne? Also dann tatsächlich auch, das muss ich leider sagen, auch mir gegenüber nicht ehrlich war. Und dann habe ich dann auch gemerkt, er hat Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Ja, das muss man einfach so sagen, leider.
Also das ist ja tatsächlich etwas, das man öfter hört, wenn man über Klaus Kiene spricht, mit Menschen, die mit ihm zu tun hatten oder mit ihm zu tun haben, dass er nach vorne so der solide, ehrliche, bodenständige Handwerker, der eben von Mercedes kommt, das von der Pike auf gelernt hat und sich wie kein zweiter auskennt. Also dieses Schaffige, dieses ein Unternehmen aufbauen, dieses hochseriöse und prominente Kunden und auf der anderen Seite eben doch gewisse Zweifel an dem Wahrheitsgehalt von dem, was er eben erzählt. Und da sind wir eigentlich auch bei dem fantasiegelben Auto, das alles ins Rollen gebracht hat. Das ist ja ein Auto, das ebenfalls eine sehr interessante Geschichte hat. Ein Mercedes 300 SL, der 1961 auf dem Genfer Automobilsalon stand, lackiert in dem Farbton fantasiegelb ausgerechnet. Später vom später in Rot umlackiert. Und in diesem Rot ist das Auto 2022 nach Deutschland gekommen. Und da ist bei der Anmeldung aufgefallen, es gab schon mal ein Auto mit dieser Fahrgestellnummer, das in Deutschland zugelassen war, im Kreis Ludwigsburg. Ja. Und der Besitzer dieses Autos, der Käufer dieses Autos, Ralf Grieser, ein Oldtimer-Händler, der hatte dieses Auto ja ursprünglich für einen Kunden gekauft. Der wollte das weiterverkaufen. Dann kam diese, kam ihm ans Licht, dass es schon mal ein Auto mit dieser Fahrgestellnummer in Deutschland zugelassen war. Und ja, anders als viele andere ist er eben damit an die Öffentlichkeit gegangen. Er hat sich an Carsten Müller gewandt, ein Bundestagsabgeordneter der CDU, vom Parlamentskreis Automobiles Kulturgut. Dann ging das eben seinen Weg über BKA, LKA, bis dann eben die Ermittler bei Kindle vor der Tür standen. Und hat denn Klaus Kienle etwas über die Geschichte dieses Autos erzählt, was da mit der Fahrgestellnummer, mit der Historie los war?
Sehr widersprüchliche Dinge hat er mir erzählt. Also ich habe ihn mal gefragt, man muss dazu noch sagen, für welchen Preis er das an den König von Malaysia verkauft hat. Habe ich das schon gesagt, dass er das an den König von Malaysia verkauft hatte? Also man muss zu dem Fahrzeug noch hinzufügen, Sie hatten ja schon gesagt, es gibt das rote Auto von dem Ralf Grieser, der das in der Schweiz gekauft hat, gab es die Doublette. Es gab also schon mal ein in Ludwigsburg zugelassenes Fahrzeug mit der identischen Nummer. Das ist ein Auto, das von Kienle, das hat man ja später dann herausgefunden, beziehungsweise hat der Käufer, also der Ralf Grieser, ja selber auch recherchiert, weil das wusste zu dem Zeitpunkt eben keiner, auch nicht die Zulassungsstelle in Andernach, wo das war. Er hat dann selber herausgefunden, er wollte selber wissen, was ist denn mit dem Auto? Wo ist diese Doublette? Und vor allen Dingen die Frage, eine von den beiden Fahrzeugen muss ja die Fälschung sein. Aber welches ist es jetzt? Ist es meins? Ja, dieses rote aus der Schweiz? Oder ist es das andere, von dem keiner weiß, wo das ist? Ja. Und er hat dann herausgefunden, dass dieses gelbe, dass dieser fantasiegelbe Roadster, so sollte das Fahrzeug ja mit der Fahrgestellnummer ausgestattet gewesen sein. Fantasiegelb mit schwarzem Lenkrad, Automobilsalon Genf, also eine Sonderausführung, speziell von Mercedes für diesen Genfer Salon auch hergestellt. Also ein besonderes Exponat in der 300-jährigen Geschichte und dadurch eben auch von besonderem Wert wahrscheinlich. Hat herausgefunden, dass dieses Fahrzeug bei Kienle in den Kienle News, das ist halt eine interne Kundenzeitschrift der Firma Kienle, über die so vierteljährlich erschienen, dass es dort als hoch auf dem gelben Wagen sozusagen, also als Verkaufsauto angeboten worden war. Und das dann im weiteren Schritt konnte man auch herausfinden, dass der Käufer dieses Fahrzeuges, also dieser Doublette also, dass das der König, der damalige Sultan von Johor, also der heutige König von Malaysia ist.
Mhm. Und kurze Frage, so der Kienle-Wagen damals in dem Prospekt war gelb?
Das war gelb.
Richtig? Das heißt, der Kienle wusste sozusagen nichts davon, dass dieser Wagen irgendwann rot lackiert wurde.
Das ist die Frage ist jetzt, wusste Kienle, dass es von dem Fahrzeug, das ist, noch das ist ein Fahrzeug, dass diese Fahrgestellnummer zweimal existiert. Ich sag mal so, ja. Kann ja bedeuten, dass das Fahrzeug, was er hat, das Richtige ist, ja. Also, oder es ist das rote die Fälschung. Ich habe ihn darauf mal angesprochen, er sagte, hat er immer wieder so gesagt, er ist ein bisschen ausgewichen und sagte so, ja. Also er ist ja der Verkäufer dieses gelben Autos. Das muss man dazu sagen, dass das nicht immer so war in seiner Darstellung. Er hat immer erst davon gesprochen, dass er das Fahrzeug nie gesehen hatte oder beziehungsweise nie besonders in den Fingern hatte. Er hat es nur vermittelt für einen.
Genau so, ja.
Das musste er später oder hat er auch aus eigenen Stücken, dann weil es auch sinnlos war, hat er es korrigiert und es ist vollkommen klar, er ist der rechtmäßige Eigentümer dieses Fahrzeugs gewesen und hat es als solcher auch an diesen König dann verkauft. Mit Kaufvertrag dran, für 1,3 Millionen Euro. Ja. Genau. Und ich hatte ihn dann darauf angesprochen und habe ihm gesagt, ja, also Herr Kienle, wie ist das denn jetzt? Also Sie haben, als Sie das Fahrzeug verkauft hatten, wussten Sie, dass das eine Fälschung ist oder eine Manipulation, wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte. Ne? Und dann sagte er, er ist ja ausgewichen auf dieses rote Auto in der Schweiz. Das ja tatsächlich das Original ist, das wissen wir mittlerweile. Und da sagte er so, ja, das rote Auto ist ja auch nicht sauber. Und das stimmt ja auch nicht, was da mit dem roten Auto ist. Sie wissen ja, dass das kein Matching-Number-Auto ist. Ich glaube, wir müssen mit dem Begriff nachher noch reden. Dass das kein absolutes Originalfahrzeug ist. Ja. Das hat einen Austauschmotor, ist durch ganz viele Hände gegangen. Das stimmt ja alles gar nicht. Da wurden Kaufverträge gefälscht und also Zeug. Und ich habe das erstmal gar nicht so richtig ernst genommen, weil ich ja wusste, dass dieses Fahrzeug auch nachgewiesen, dass das Originale schwarze Fahrzeug vom Genfer Salon ist, eben nicht mehr gelb, leider in rot, weil irgendjemand auf die Idee kam, das mal in rot zu lackieren, was sehr schade ist. Und auch noch sehr schlecht gemacht übrigens. ja. Und dieses gelbe Fahrzeug also, was er dann hatte, da hat er immer gesagt, auch mir, ja, also das, anfangs hat er es mir gesagt, das hat er ja nie so angeschaut, das hat ihn nicht interessiert, er musste da ja auch nicht viel machen. Und wenn der Kunde das nicht will, dass das Fahrzeug begutachtet wird, dann macht das auch nicht. Ne? Insofern gab es für ihn keine Veranlassung, das zu überprüfen. Er hat es ja auch erst nur so bekommen. Ja? Und dann hat das, ja, das sah ja super aus. Er musste es noch ein bisschen frisch machen und so, weil der König, der will ja auch einen guten Zustand da haben. Also hat es quasi fahrbereit gemacht, ja, was es oftmals nicht war. Und hat es dann nach Malaysia verkauft. Später dann, als ich mal mich, auch nach der Ausstrahlung des Films, hat er mich noch mal ein paar Mal noch kontaktiert.
Okay.
Und wir haben uns dann nochmal getroffen. Ich hatte ihm dann auch bei der Gelegenheit, also er wollte mich eigentlich sehen, weil ich noch einige von seinen Kindle News, also dieser Kundenzeitschrift und noch so eine Akte und sowas, wollte ich ihm wieder zurückgeben. Und das hätte ich ihm gerne geschickt, aber er wollte mich unbedingt dann auch treffen und so weiter. Also haben wir uns getroffen und dann habe ich ihm gesagt, also schauen Sie mal, Herr Kienle, wenn wir jetzt hier sitzen, wie jetzt im Oktober 24 zusammen, ja, stellen Sie sich vor, ich bin jetzt der König. Mhm. Sie sind der Kienle. Ja. Und jetzt wissen wir beide, dass das gelbe Auto, was Sie mir jetzt in dieser Sekunde verkaufen wollen, beide wissen das, dass das Fahrzeug nicht das Original ist, das diese Nummer normalerweise haben sollte. Das wissen wir beide jetzt. Ja. Für welchen Preis würden Sie es mir verkaufen? Da sagt er tatsächlich 1,3 Millionen.
Hat er das begründet, diesen Preis?
Ja, da habe ich ihn gefragt, wie können Sie denn, Herr Kienle, wie können Sie denn so ein Auto, wo Sie auch wissen, dass das jetzt, dass das nicht das, dass das eine, ein früher, ein, das, wir wissen alle, das Fahrzeug wurde mal gestohlen in Frankfurt 1983. Deswegen ist es ja auch manipuliert worden. Ja? Das ist die Geschichte dieses gelben Autos. Ja? Das wissen wir ja mittlerweile. Es hat ja auch die LKA-Ermittlungen auch zweifelsfrei ergeben. Das steht ja fest. Wie können Sie mir denn so ein Auto für 1,3 Millionen Euro verkaufen? Das können Sie auch nicht machen. Da sagt er, doch, natürlich. Er hatte ja das Fahrzeug nochmal sehr aufwendig restauriert. Ja? Also sehr aufwendig restauriert. Und
während er davor sagt, er hat überhaupt keine Handlanger.
Also doch
eben. Ja, das ist genau das, was ich meine. Also
kein Handelsauto, sondern wirklich in der Werkstatt
ein Auto,
gewesen
das,
und restauriert
das Resto, von Kienle. Und wenn man, ich meine, eine Restauration eines solchen Fahrzeuges ist natürlich, eine Restaurierung eines solchen Fahrzeuges ist natürlich auch teuer, das wissen wir.
Absolut.
Ne? Wenn man Teile benötigt und wenn Sachen repariert werden müssen, es geht also nicht nur darum, dass man einen Ölwechsel macht und die Batterie auflädt, sondern hier ging es um ein paar Sachen mehr. Ne? Aber das bedeutet ja, dieser Preis ist entstanden aus einem quasi ein gefälschtes Fahrzeug plus, also jetzt in der Rechnungssumme sozusagen, plus ein Restaurierungsaufwand, das liegt dann 1,3 Millionen Euro. Ne? So habe ich das verstanden. Ne? Mhm. Aber im selben Atemzug schiebt er mir nochmal eine Kienle-News rüber. Ja? Nach dem Motto, ich kann hier nochmal reingucken.
Also jetzt ein Jahr, nachdem die Firma abgewickelt wurde?
Ja, ja.
Vom Prinzip.
Genau. Es gibt eine Kienle-News, die ist wahrscheinlich die letzte Ausgabe noch zu dem Zeitpunkt, als die Firma zwar schon unter dem Ermittlungsdruck stand, aber da ist nochmal eine Ausgabe erschienen. Und in dieser Kienle-News-Zeitschrift, also dem hausinternen Magazin, hat er selber, um sich gegenüber diesen Vorwürfen zu rechtfertigen, ein Interview gegeben. Mhm. Und da kommt tatsächlich diese Frage auf, hatten Sie denn bei diesem gelben Fahrzeug, was haben Sie denn mit diesem Auto, haben Sie dieses Auto denn da, was ist mit dem Auto geschehen bei Ihnen, der Firma? Da sagt er tatsächlich, obwohl er mir Minuten vorher gesagt hat, das Auto wurde aufwendigst restauriert, ja, um es an den König eben als Konkurszustand zu verkaufen, steht in dieser Ausgabe drin, in diesem Interview, das er selber gibt, ich weiß nicht, wer die Fragen gestellt hat, aber ist ja egal. Und da sagt er dort, nein, Das Auto haben wir nicht, das haben wir nur fahrfertig gemacht und wir haben das nicht, wir haben mit diesem Auto eigentlich nichts angestellt und insofern konnten wir das ja alles nicht wissen. Also, und da habe ich gemerkt, dass er auf echt dünnem Eis seine Argumente da sind. Ne? Und das hab ich dann schon sehr irritiert, muss ich sagen. Ne? Also, und das wirft dann auch tatsächlich, also ich hatte ja, wie gesagt, viele Gespräche mit ihm geführt, aber da war ich dann auch der Überzeugung, man muss da sehr, 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 sehr vorsichtig sein, was man da erzählt bekommt. Mhm. Leider
Gottes. Ist Kienle denn der Einzige, der jetzt bei der Staatsanwaltschaft im Fokus steht, in Bezug auf gefälschte Fahrgestellnummern auf 300 SL-Dupletten?
Ja, also ich sag mal so, wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich sagen, dass er wahrscheinlich auch nur einer ist, der in dieser Szene vielleicht auch so ein bisschen als Generalopfer gerade so daherkommt. Aber dass die Szene, diese Oldtimer-Welt, dass er da kein Einzelfall ist. Ziemlich sicher. Auch nicht in dieser 300 SL-Geschichte. Ich glaube, dass es auch da auch andere gibt, die es vielleicht anders machen, die vielleicht das ein bisschen geschickter machen. Aber unterm Strich ist er, glaube ich, nicht der Einzige, der das tut. Und ich glaube auch, dass ihm das genau auch beschäftigt. Warum ist er sozusagen als derjenige, der hier als Einziger den Kopf hinhalten muss? Und die anderen ziehen sich so ein bisschen aus, gehen so ein bisschen in Deckung. Ne? Und das, ich glaube, in dem Moment würde ich ihm recht geben. Ne? Ich denke, dass ich glaube nicht, dass das ein Gegenstand der Ermittlungen ist, weil das Verfahren dadurch uferlos würde. Es hat man einen vermeintlichen Betrugsfall ja auf dem Tablett, also auf den kann man sich konzentrieren. Es könnte aber durchaus sein, dass im Anschluss oder im Nachgang zu dieser Kienle-Thematik sich die Ermittlungsbehörden auch über diesen Fall hinaus noch einmal mit der Thematik beschäftigen. Da könnte durchaus sein, dass da auch noch andere.
Also wir werden irgendwann so eine Soko Gullwing sehen.
Ja, jetzt haben wir verstanden, was bei Kienle so los war, wie er sich verhalten hat und was da drumherum war. Dieser Fall hat ja aber ein riesiges Beben in der ganzen Oldtimer-Szene ausgelöst. Und was da so war, das klären wir in Teil 2. Deswegen dranbleiben.